Wir wollen heute Morgen wieder ein paar Verse aus der Apostelgeschichte lesen und uns ein paar Gedanken dazu machen. Durch die Lieder ist es ja schon angeklungen, dass es ja verstärkt um das Wort Gottes gehen soll, um die Art und Weise, wie Gott mit uns redet, wie er uns seine Gedanken mitteilt. Ich lese aus der Apostelgeschichte 17 die ersten 15 Verse. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst, nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter bis an das Meer. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, kehrten sie zurück. Ja, bis dahin, das sind so zwei Begebenheiten, zwei kurze Abschnitte. Ja, war wahrscheinlich aufwendiger in dem Moment, wo Paulus und Silas das erlebt haben, Paulus und seine Mitarbeiter das erlebt haben, aber es wird uns hier relativ kurz und knapp eigentlich berichtet, was hier geschieht. Paulus auf dem Weg nach Thessalonich zunächst mal, so zum Zusammenhang, kurz vorher geschah diese Begebenheit in Philippi, wo sich die Lydia mit einigen Frauen in ihrem Haus bekehrte, die Begebenheit des Kerkermeisters, diese dramatische Befreiung aus dem Gefängnis, also wo Paulus doch Eingreifen Gottes sehr hautnah, sehr konkret erlebt hat, aber auf der anderen Seite muss man sagen, und er schreibt das auch später den Thessalonichern in seinem Brief, so nach dem Motto, ja, wir sind mutig dran geblieben, wir haben uns nicht verunsichern lassen, obwohl wir misshandelt worden sind, obwohl wir verfolgt worden sind. Also Paulus lässt da keinen Zweifel übrig, dass das eine schwierige Zeit auch war, bei allem Beeindruckenden, was da zu erleben war. Das war nicht so einfach. Aber sie bleiben dran, sie bringen offensichtlich einen gewissen Mut, eine gewisse Tapferkeit, so rein menschlich gesehen, auf und bleiben ihrem Auftrag treu. Und sie machen das auch so, wie eigentlich schon die ganze Zeit, da wo Paulus hinzieht. Er geht erstmal in die großen Städte. Thessalonich war auch so eine Provinzhauptstadt, zieht dahin, um das Evangelium zu verkündigen und da Gemeinden zu gründen. Das hat er zuvor gemacht, das war eigentlich immer so seine Strategie gewesen. Und bevor wir jetzt genau gucken, was in Thessalonich und in Berea dann auch passiert ist, würde ich gerne ein paar Worte darüber verlieren, wie Paulus eigentlich grundsätzlich mit den Menschen geredet hat oder wie so seine Strategie war, wie er vorgegangen ist im Gespräch mit den Leuten. Da fällt zunächst auf, dass er eigentlich immer da, wo es die Möglichkeit es gegeben hat, dass er immer zunächst in die Synagoge gegangen ist, dass er zunächst seine, geschichtlichen Glaubensgenossen, die Juden, aufgesucht hat, um mit ihnen zu reden, um ihnen das Evangelium zu erklären. Und so hat er das auch hier gemacht. Er ist in die Synagogen gegangen, um ihnen zu predigen. In Thessaloniki und in Berea sind sie da unterschiedlich empfangen worden und aufgenommen worden mit ganz unterschiedlichen Reaktionen. Ist auch eigentlich sehr interessant und spannend, das zu sehen, dass da Menschen sind mit einer gleichen kulturellen Prägung, mit einem gleichen Hintergrund, und sie werden mit der gleichen Wahrheit konfrontiert und die Reaktion ist trotzdem sehr, sehr unterschiedlich. Also Paulus redet mit den Juden, und wenn er predigt, es ist interessant zu sehen, wie er das macht. Zunächst einmal, und das ist ganz, ganz grundsätzlich, nicht nur hier, das sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, zunächst einmal sagt er von den Schriften, also vom Alten Testament, von diesen Schriften, die die Menschen schon kannten, die schon vorhanden waren, von diesen alttestamentlichen Büchern, sagt er den Menschen, was darin geschrieben steht über den Messias, den die Juden ja erwartet haben, über diesen Gesalbten, über den, der kommen sollte, um die Menschen, um die Menschheit zu segnen. Von diesen bekannten Schriften her legt er ihnen das aus, was im Alten Testament steht, eben über den Messias. Und dass der Messias leiden musste und dass er auferstehen musste, das war so immer wieder sein Thema. Und vielleicht entdecken wir da auch die Parallele, genau das macht Jesus nach seiner Auferstehung auch, als er mit den Emmaus-Jüngern zum Beispiel auf dem Weg ist. Er erklärt ihnen aufgrund des Alten Testamentes, was da alles über ihn geschrieben steht, dass er leiden musste, dass er auferstehen musste. Also Jesus ist da offensichtlich auch Vorbild für Paulus in dem, was er tut. Paulus bezieht sich auf das, was vorhanden ist, auf das, was die Menschen kannten und akzeptiert haben. Das war so der erste Schritt. Da gab es sicherlich eine ganze Reihe Bibelstellen, auf die man Bezug nehmen konnte, viele Psalmen, die Gottesknechtslieder im Propheten Jesaja. Also da gab es so manches, wo man auf Christus dann Bezug nehmen konnte. Im zweiten Schritt löst sich Paulus vom Alten Testament. Im zweiten Schritt erzählt er sehr aktuell das, was passiert ist, was noch gar nicht so viele Jahre her ist. Im zweiten Schritt in seinen Predigten, in seinen Gesprächen redet er von Jesus Christus. Er sagt den Leuten, warum er gekommen ist, dass er geboren wurde, wie er gelebt hat, wie sein Dienst ausgesehen hat, dass er dann verurteilt wurde, gestorben ist, auferstanden ist. Er redet bestimmt von dem Heil, das den Menschen angeboten wird, dass Jesus einmal wiederkommt. Das sind viele, viele Themen, die in den Briefen von Paulus immer wieder anklingen, und auch in den Predigten der Apostelgeschichte sehen wir die unterschiedlichen Aspekte auch immer wieder. Also das Zweite, was er tut, er redet sehr konkret über das, was vor kurzem geschehen ist. Er beschreibt das Leben Jesu und er beschreibt das, was er selbst über dieses Leben von Jesus denkt oder was er über Jesus selbst denkt. Und ich glaube, bis dahin werden wahrscheinlich auch die Juden noch keine Schwierigkeit mit ihm gehabt haben. Das Alte Testament kannten sie, da hat er ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit wenig Neues gesagt, das war ihnen vertraut. Von irgendjemandem zu erzählen, der vor ein paar Jahren gelebt hat und was mit dem so passiert ist, das kann man sich sicherlich auch anhören, ohne dass man da gleich auf die Barrikaden gehen muss. Das Revolutionäre oder das Herausfordernde in seiner Predigt, das war dann eigentlich der dritte Schritt, wo er die Punkte 1 und 2 verbindet. Dieses Leben von Jesus Christus, dieser Jesus Christus, das ist der, von dem wir im Alten Testament gelesen haben. Dass das plötzlich zusammengeführt wird, das Leben von Christus, sein Sterben und sein Auferstehen, und dass das plötzlich in ganz engen Zusammenhang gebracht wird mit den alttestamentlichen Verheißungen, mit dem, was da über den Messias steht. Das war sicherlich das, was herausgefordert hat und was dann viele auch zu Widerstand herausgefordert hat. Paulus verbindet die Schriften, die alten Traditionen mit der neueren Geschichte. Das finde ich hier eigentlich sehr spannend. Er bindet das ganz eng zusammen und sagt den Menschen, das, was damals verheißen ist, das ist jetzt erfüllt, das ist jetzt geschehen. Und an diesen beiden Geschichten hier in Thessaloniki und an Berea, an den Reaktionen von den Leuten, merken wir, wie sehr unterschiedlich das alles aufgefasst werden konnte. Wie unterschiedlich Menschen das offensichtlich empfunden haben. In beiden Städten wird uns berichtet, dass da Menschen zum Glauben gekommen sind. Da gab es Juden, die zum Glauben gekommen sind. Da gab es Griechen oder gottesfürchtige Griechen, steht da sogar. Also Leute, die aus heidnischen Nationen kamen, die zum Glauben gekommen sind. Da werden extra erwähnt, die vornehmsten Frauen sind zum Glauben gekommen. Also da war doch eine gewisse Gruppe von Menschen, die offensichtlich im Glauben reagiert haben auf die Predigt von Paulus. Aber, und dann entdecken wir zwei unterschiedliche Gruppierungen in diesen beiden Städten, die ja ihre Fragen haben, die nicht gleich mit Glauben auf das reagieren, was Paulus sagt. In Thessalonich macht sich ein Aufstand breit, da ist so eine richtige Verfolgung, man versucht Paulus und Silas an den Kragen zu kommen, man versucht sie anzuklagen, sie können gerade noch so entwischen. Und in Berea, und das finde ich eigentlich das Spannendste an diesem ganzen Text, und deswegen betrachten wir ihn auch so unter diesem Stichwort des Wortes Gottes. In Berea wird von diesen Juden geschrieben, und das möchte ich einfach nochmal vorlesen. Diese aber, also die Juden, waren freundlicher als die in Thessalonich. Das ist erstmal eine schöne Aussage eigentlich, ja, die waren freundlicher. Vielleicht kann man das Wort auch noch so ein bisschen anders füllen. Freundlich ist sicherlich so eine Richtung. Sie waren freundlich, sie waren anständiger, sie waren aufgeschlossener. Sie waren einfach offen für das, was gesagt wurde. Diese waren freundlicher als in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, also im Alten Testament, ob sich so verhielte. Das war die Einstellung von den Juden in Berea. Da haben auch nicht alle gleich auf den ersten, aufs erste Wort geglaubt und haben das angenommen und ernst genommen. Ja, doch ernst genommen schon, aber sie haben es nicht angenommen. Aber sie haben eine ganz tolle Konsequenz eigentlich daraus gezogen, dass sie gesagt haben, na ja, vielleicht ist ja was dran. Ich weiß es nicht. Also müssen wir forschen, ob es wirklich so stimmt. Und das finde ich ist eine ganz tolle Grundhaltung, die uns hier entgegenkommt in diesen Menschen, die mit einer Wahrheit konfrontiert werden. Es wird ihnen als Wahrheit präsentiert und sie wissen eigentlich nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Und sie fangen an nachzudenken. Die werden diskutiert haben, die werden überlegt haben, die haben das, was sie aus dem Alten Testament wussten, zusammengetragen und überlegt und hin und her diskutiert. Hat der Paulus da recht und wendet er diese Stellen richtig an und wie ist das zu verstehen? Und da ist bestimmt manches Argument ausgetauscht worden. Sie forschten täglich in der Schrift, ob sich das so verhält, wie Paulus das sagt. Und diese Haltung, die finde ich bemerkenswert und die finde ich vorbildhaft, auch für uns. Ich musste, als ich da so den Text so gelesen habe, an manches denken, was uns auch als Gemeinde beschäftigt. Wir haben ja so manche Frage, wo wir am Überlegen sind und ja gucken, ja, wo geht's lang? Was machen wir da eigentlich? Wie entscheiden wir uns? Da gibt es sicherlich Fragen unter uns, die man vielleicht ganz konkret mit der Bibel beantworten kann. Es gibt sicher auch Fragen, wo man vielleicht einfach nur mal so Hinweise kriegt für das Miteinander in der Gemeinde und wo man dann irgendwie auf anderer Ebene vielleicht Entscheidungen treffen muss. Aber wichtig für uns finde ich einfach das ernst zu nehmen oder mitzubekommen, dass das eine Einstellung sein kann. Sie forschten täglich, ob es wirklich so ist. Hat der andere recht oder habe ich recht? Oder hat vielleicht ein ganz anderer Recht, der seine Meinung noch gar nicht gesagt hat. Sie forschten täglich in der Schrift. Ich glaube, das ist etwas, wovon man lernen kann. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich diese beiden Städte vergleiche, in der ersten Stadt ging das sehr schnell. Da waren sich die Juden, denen das nicht gepasst hat, sehr schnell einig. Das kann ja gar nicht sein, was die da sagen. Das ist verkehrt. Die verdrehen dem ganzen Erdkreis den Kopf und jetzt sind sie bei uns auch angekommen. Stimmt ja nicht. Und sie waren sich ihrer Meinung sicher und haben die Konsequenzen draus gezogen. Und an der anderen Stelle denkt man nach und ist bemüht, sich von Gottes Offenbarung beeinflussen zu lassen, prägen zu lassen, sich da in die Wahrheit führen zu lassen. Ich glaube, das sind einfach zwei Wege, die uns hier gezeigt werden, wo von vornherein eigentlich klar ist, was das Richtige ist. Dass nicht unsere Tradition und das, was wir immer gedacht haben, unbedingt das Richtige sein muss, sondern einfach die Offenheit für Gottes Reden und für sein Wirken unter uns, dass das immer wieder entscheidend ist. Ich möchte einfach an zwei, ja, es willkürlich rausgegriffene Verse von Paulus erinnern in dem Zusammenhang aus dem Kolosserbrief. Man könnte sicherlich auch anderes anführen, der einfach sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Geht in die gleiche Richtung, mal anders formuliert. Lasst das reichlich unter euch wohnen. Das soll unter euch zu Hause sein, das soll euch prägen, durch und durch, immer wieder. Das ist die Aufforderung. Die Leute hier in Berea haben eigentlich genau das gemacht. Sie haben jeden Tag geguckt, bis sie sich hoffentlich einig geworden sind oder wussten, was sie getan haben. Ein bisschen später im Kolosserbrief schreibt der Paulus nochmal, betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Sehr konkret auf Paulus bezogen, aber ich glaube, da wird etwas deutlich, ganz grundsätzlich. Dem Paulus ist bewusst, wenn es um das Evangelium geht, wenn es darum geht, Wort Gottes weiterzugeben an Menschen, dass da ein geistlicher Kampf gekämpft wird, dass es da ohne Gebet nicht abgeht, dass unsere menschliche Erkenntnis nicht das letzte Wort unbedingt haben muss in solchen Fragen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen und betet dafür. Betet, dass ihr Gott richtig versteht. Ich denke, das sind so zwei Aspekte, die einfach immer wieder notwendig sind in unserem Leben mit Christus. Wir leben heute in der glücklichen Situation, dass wir Gottes Offenbarung in der Hand halten können in Form eines Buches, das Alte und das Neue Testament, was wir haben. Wir können danach lesen. Machen wir das so, wie die Menschen in Beröa. Sie forschten täglich in der Schrift. Bibel lesen. Das, was ich in der Bibel lese, auch umbeten, im Gebet aufnehmen. Ich finde es immer sehr hilfreich, mit Gott an der Stelle direkt im Gespräch zu sein. Das, was ich lese, gleich irgendwie in ein Gebet zu verpacken und Gott zu antworten darauf. Entweder, dass ich das eine Frage stelle, weil ich es nicht verstanden habe, oder dass ich einfach das aufnehme, was mir deutlich geworden ist für mein Leben, in der Form, dass ich einfach sage, ja, in der Richtung will ich weiter überlegen, da gibt's was zu tun, und dass ich das Gott auch direkt gleich sage. Bibel lesen und die Gedanken, die einem da kommen, umbeten und gleich ins Leben, in das eigene Denken integrieren. Das haben die Menschen hier sicherlich gemacht, aber so wie das hier formuliert ist mit dem Forschen, geht das sicherlich noch ein Stück weiter. Da ist noch mehr gemeint. Das war wahrscheinlich richtig Arbeit, dass man an den Quellen gearbeitet hat, vielleicht auch mal einen Rabbi gelesen hat, was hat der zu der einen oder anderen Stelle geschrieben. Ich denke, auch das können wir tun, neben dem Bibellesen, dass man andere fragt, dass man mal ein Buch bemüht oder einen Kommentar oder wie auch immer, einfach um den Gedanken Gottes ein Stück näher zu kommen, ihn ein Stück besser kennenzulernen und zu verstehen. Und auch eine Sache möchte ich im Hinweis auf Bibellesen, im Umgang mit Gott hinweisen, da darf ich jetzt gar nicht so laut darüber reden, aber ich möchte es trotzdem sagen, weil ich da selbst nicht so der bin, der das so furchtbar konsequent tut. Im Laufe der Zeit, wenn man Bibel liest, man lernt so manches kennen und man kann auch irgendwann den ein oder anderen Vers auswendig aufsagen. Man kann das ja auch bewusst tun, mal Verse zu lernen, einfach damit man Wort Gottes präsent hat, dass es in einem lebt und wohnt. Wir sehen vielleicht oft den Sinn gar nicht mehr so richtig da drin, weil wir, jeder von uns hat bestimmt mehr als eine Bibel zu Hause stehen und man hat tausend Möglichkeiten, sich Informationen zu holen. Zur Zeit Jesu war das anders. Da waren Schriften, Schriftrollen, das war eine unendlich teure Geschichte. Das konnte sich kein Mensch leisten eigentlich, kein Privatmann, also die einfachen Leute zumindest nicht. Die Jünger, die mit Jesus gezogen sind, die haben ständig das, was Jesus gesagt hat, gelernt und auswendig gelernt. Das war für die anderen Rabbis mit ihren Schülern eine Selbstverständlichkeit. Deswegen sind auch die Evangelien sicherlich an manchen Stellen bis in den Wortlaut hin identisch, einfach weil Jesus denen das so oft gesagt hatte und weil die so oft über manche Sachen geredet haben, dass die das irgendwann auswendig konnten. Und so haben sie das dann auch manchmal bis in den Wortlaut hinein aufgeschrieben. Ich glaube, dass mit dem Lernen an der Stelle ist sicher eine Sache, die wir heute vielleicht ein bisschen zu oberflächlich handhaben, weil wir den Wert nicht so wirklich wahrnehmen oder schätzen, was das bedeuten kann. In diesen früheren Zeiten war das üblich, dass Leute nicht nur kapitelweise, sondern bücherweise Dinge aufsagen konnten und einfach zu Hause waren in diesen göttlichen Gedanken, die Gott offenbart hat. Das ist sicherlich ein anstrengender Weg, aber vielleicht kann man ja mal drüber nachdenken, ob es gut ist, auf diese Art und Weise Wort Gottes in sein Leben zu integrieren. Das, was Gott uns sagt, ernst nehmen. Ich hatte vorhin diesen Gedanken genannt, weil Paulus diese Verbindung herstellt von alttestamentlichen Schriften zu dem Leben Jesu. Also er bringt eine ganz konkrete Verbindung. Er stellt einen Bezug her zwischen der Schrift und dem konkreten Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wir immer wieder tun müssen, dass einfach Glaube nicht so in der Theorie stecken bleibt. Wir stehen heute, wenn man so in die Theologie guckt, in der Gefahr, dass wir da ganz schnell versuchen zu unterscheiden. Wir haben da den historischen Jesus, über den weiß man ja ganz wenig. Und das, was in Evangelien steht, das stimmt ja sowieso alles nicht. Also es wird gesagt, das ist nicht meine Meinung. Und dann auf der anderen Seite haben wir die christliche Theologie, diesen mythischen Jesus, der, dem entspricht, was wir vielleicht in Evangelien lesen, der Wunder getan hat. Wir versuchen das irgendwie zu trennen, das, was historisch wirklich wahr ist und das, was wir dann glauben oder meinen, glauben zu müssen. Ich habe so einen Eindruck, dass wir da an der Stelle ziemlich auf dem Holzweg sind, wenn wir das versuchen. Und ich habe mich eigentlich sehr gefreut, als der jetzige Papst sein Jesusbuch oder den ersten Teil seines Jesusbuches herausgebracht hat und das schon im Vorwort eigentlich losging, wie er sehr, sehr eindeutig und klar, in einer Klarheit, wie ich mir das von manchem evangelischen oder evangelikalen Christen mal gewünscht hätte, einfach Partei ergreift für die Bibel, für das Wort Gottes und einfach sagt, das, was die Exegese da tut, das wird dem biblischen Text und es wird Gott nicht gerecht und es ist glaubenszersetzend und zerstörend, dass wir so an Jesus ruminterpretieren und dass eigentlich im Endeffekt fast nichts mehr stehen bleibt von der Wahrheit und von der Person Jesu. Ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber, dass es mal jemand, der doch eine gewisse Autorität vielleicht hat, solche Dinge auch mal sagt. Und obwohl er der Papst ist, ist er da schwer für angegriffen worden und von Exegeten aus allen Lagern kritisch hinterfragt worden. Und manche haben gesagt, das Buch, das wird nur verkauft, weil es der Papst schreibt. Ansonsten ist es Unfug, was da steht. Und also er musste da ganz heftige Prügel dafür auch beziehen. Aber ich finde es schön, dass einer mal auch für das Wort Gottes mal einen Stab gebrochen hat und gesagt hat, wir wollen das stehen lassen und wir wollen das als Glaubensgrundlage in unserem Leben behalten. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen, was ich gelesen habe vor einiger Zeit. Eine Begebenheit zwischen dem Theologen, also Professor Karl Heim. Er berichtet das so aus dem Rückblick heraus, aus seiner Studienzeit. Da ist er in Tübingen, wo er studiert hat, dem Missionar Hudson Taylor begegnet. Und er hat gesagt, das hat ziemlich für Aufruhr gesorgt. Also er sagte das selbst, Tübingen zur damaligen Zeit, Hochburg liberaler Theologie, das ist ein Zitat, sag nicht ich, das hat er selbst gesagt. Und dann kommt so ein Mann wie Hudson Taylor, dem so der Ruf ja vorausgeht, der lebt ja so wie die Apostel damals, in dessen Dunstkreis halt viel passiert, Menschen zum Glauben kommen und ja, wo eigentlich ein ganz anderer Lebensstil vermittelt wird durch sein Leben. Und dieser Mann, der Hudson Taylor, der kam eben nach Tübingen, hat dann vor den Studenten wohl auch gesprochen und da gab es Kontakte. Und er wurde natürlich sehr schnell auch sehr kritisch gefragt, naja, wie können Sie denn das alles glauben, was in der Bibel steht? Kann das denn sein? Können wir das denn als aufgeklärte, moderne Menschen noch tun? Und da hat er mit einem Beispiel geantwortet. Da sagte der Hudson Taylor wohl, also der Karl Heim berichtet das dann im Rückblick noch, er sagte, er hat darauf einfach nur geantwortet, naja, wenn ich irgendwo ein Ziel erreichen will, dann schaue ich ins Kursbuch und dann verlasse ich mich darauf, dass die Zeit 8.30 Uhr stimmt und gehe zum Bahnhof und setze mich in den Zug und fahre dorthin. Da habe ich so gedacht, das waren damals vielleicht noch andere Zeiten als heute. Kann man sich heute vielleicht gar nicht unbedingt drauf verlassen. Aber er sagte, dann stelle ich keine Nachforschung an und dann hinterfrage ich nicht, ob dieses Kursbuch korrekt ist und ob das stimmt und ob da einer einen Fehler gemacht hat und ob das vielleicht anders zu interpretieren ist, die Zahlen und die Bahnsteige, die ich da lese, sondern ich nehme das so und gehe auf den Bahnhof und nehme einfach den Zug. Und der Hudson Taylor hat sich gar nicht auf eine theologische Diskussion eingelassen an der Stelle und hat einfach gesagt, genau so mache ich das seit 50 Jahren mit meiner Bibel und bin von Gott noch nicht enttäuscht worden. Wir dürfen die Bibel ernst nehmen, wir dürfen in der Bibel forschen und Antworten für unsere Fragen, die wir haben, erwarten. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dazu sollten wir uns immer gegenseitig auch ermutigen, dass wir ja unsere Wegweisung, unsere Berufung und Beauftragung aus dem Wort Gottes bekommen, dadurch, dass wir täglich, vielleicht nicht täglich forschen, aber täglich lesen. Man hat vielleicht nicht immer die großen Fragen, die zu beantworten sind, aber man darf sich diesen göttlichen Gedanken täglich aussetzen und sich von ihnen prägen lassen. Das ist gut, wenn wir das so tun. Amen.